Wir haben eine wunderbare Botschaft im Hebräerbrief, eine Botschaft, die zeigt, dass alles bereits geleistet, getan worden ist, wenn wir Frieden mit Gott haben wollen. Es braucht rein nichts mehr getan zu werden, als nur dieses anzunehmen. Das ist Gnade, das ist Entgegenkommen Gottes. Wir brauchen nichts zu tun, nur es anzunehmen und dann immer aus dieser Gnade zu leben. Es sind viele Christen, die haben schon das ewige Leben aus Dankbarkeit im Glauben angenommen, aber dann meinen sie, müssten sie jetzt als Nachfolger Jesu eine ganze Menge leisten. Paulus nennt das ein Zurückgehen zum Gesetz. Wir leben aus der Gnade, bis wir ihn sehen werden. Es ändert sich nichts. Wir leben aus dem Beschenktwerden. Wissen Sie, was das heißt? Haben Sie sich heute beschenken lassen vom Herrn? Sind Sie froh geworden über einen Abschnitt im Wort Gottes? Er will uns dienen. Nun, wir kommen zum Hebräerbrief, noch einmal einen Überblick über den Zusammenhang. Es ist nun 2 Tage, seit wir uns damit beschäftigten. Gestern Abend wurden Sie Ihre Fragen los. Und heute Abend wollen wir mit Kapitel 9 Fortsetzung machen. Wir stehen an einem Text, der mit Kapitel 8, Vers 1 begann. Und er geht bis zu Kapitel 10, Vers 18. Das müssen Sie nicht alles behalten, Sie sind hier in keiner Schule. Ich gebe Ihnen keine Hausaufgaben. Ich hoffe, es interessiert Sie. Wenn nicht, versuchen Sie einmal doch hinzuhören. Vielleicht könnten Sie doch etwas mitnehmen. Vielleicht ist es nicht etwas, das Sie nun vom Socker holt. Vom Sockel. Hocker. Entschuldigung. Ich höre manchmal so Ausdrücke und ich versuche sie nachzusagen, aber es gelingt mir nicht immer. Vielleicht bewegt sie das gar nicht sonderlich, aber dazu ist auch nicht die Bibel da, um uns wirklich nun jedes Mal vom Hocker zu holen. Manchmal tut sie das. Ich wünschte, sie täte das mehr, das heißt, ich wünschte, wir wären imstande, wirklich bewegt zu werden durch die Wahrheiten des Wortes Gottes. Es bedrückt mich manchmal, wie schwerfällig wir sein können. Ich hoffe, dass wir heute Abend ein Gemüt, eine Einstellung mitgebracht haben, in welcher wir wirklich bereit sind, auf Gott zu hören. Dass wir nicht sagen, ich will meine Meinung nicht ändern. Das hört man. Ich will mir da nichts sagen lassen. Ein Christ sollte das nicht sagen. Ein Christ ist bereit zu lernen, ein Christ ist bereit, sich zu beugen, ein Christ ist begierig, viel mehr zu hören von Jesus Christus. Und sobald er irgendwo Wahrheit begegnet, sollte er sofort bereit sein, seine Meinung zu ändern. Und auch sein Handeln. Egal wie alt es ist, egal wie es einem gepasst hat. Ich muss ein Mensch sein, dessen Wille ganz Jesus Christus ausgeliefert ist. Und sobald er mir irgendwo seinen Willen kundtut, durch einen Bruder, eine Schwester, da erkenne ich, das passt mir nicht, aber das ist die Wahrheit. Dann sage ich ja, Herr, und ich sage nicht nein. Ich hoffe, dass wir eine solche Einstellung mitgebracht haben. Also, wir könnten diesen ganzen Abschnitt 8.1 bis 10.18 überschreiben. Der Dienst des Sohnes Gottes als hoher Priester, und zwar als bedeutungsvoller Dienst. Der Schreiber will hier zeigen, wie bedeutungsvoll der Dienst des Sohnes Gottes ist als hoher Priester. Er stellt den Dienst des Herrn Jesus dem Dienst der alttestamentlichen Priester gegenüber. Wenn man einen Schriftabschnitt einteilt, dann sind die Teile nicht immer gleich lang. Die schriftlichen Schreiber haben die Schrift nicht so verfasst, dass das jedes Mal dann drei Verse sind und dann kommt der nächste Abschnitt. Und so machen 6 oder 9 Verse einen längeren Abschnitt aus und dann sind es wieder 9 Verse. Nein, so symmetrisch ist die Bibel nicht aufgebaut. Zum Beispiel, wir haben jetzt diesen Sektor, diesen größeren Abschnitt 8.1 bis 10.18 vor uns. Der erste Teil ist Vers 1. Der erste Teil ist gleichsam der Einstieg. Und in diesem ersten Teil, Kapitel 8, Vers 1, zeigt er uns die Wichtigkeit dieses Abschnittes im Rahmen des Hebräerbriefes. Der Vers 1 steht alleine gewissermaßen für sich. Der zweite Teil ist ein wenig länger. Er geht von Vers 1, beginnt schon in Vers 1, geht dann bis Vers 5. Und da bespricht der Schreiber ganz kurz einen weiteren Aspekt in Bezug auf diesen großen, bedeutungsvollen Dienst, den Jesus als hohen Priester tut. Und er sagt, dieser Dienst geschieht in einem höheren Heiligtum. Nicht in einem irdischen Heiligtum. Die irdischen Heiligtümer sind nicht mehr maßgebend. Die Kirche Jesu Christi bzw. die Gemeinde Jesu hat das nicht oft verstanden. Ich glaube, es war der Evangelist Finney, war auch Theologe, der meinte, die Gemeinde zeigt nicht immer in ihrem Verhalten, dass sie nur vorübergehend in dieser Welt lebt. Sie baut da Kirchen, wie wenn sie ewig hier bleiben würden. Ja. Unsere Kirchen ähneln oft viel mehr einem alttestamentlichen Tempel als einem Gotteshaus, in dem ein Pilgervolk zusammenkommt, um zu anbeten. Das sind Missverständnisse, traurige Missverständnisse. Warum so traurig? Weil so viel Geld von zwar ernsten und oft frommen Gebern so furchtbar schlecht verwaltet wurde. Vergeudung. Ich bin früher gerne in eine Kirche gegangen, um die Architektur und so weiter zu besichtigen. Ich habe fast genug davon. Sehr schön ist das manches. Aber wenn man bedenkt, was hier alles geschieht, ein so großes Missverständnis und eine Umkehrung der biblischen Wahrheit, von der die Gemeinde Jesu eigentlich lebt, ein so großer Abstand zwischen Klerus und Volk, so war das nicht gedacht. Und immer wieder muss man ein neues Opfer bringen, wie wenn das nichts ist, was Jesus auf Golgatha getan hat. Gerade der Hebräerschreiber will sagen, ein für alle Mal und fertig. Jetzt brauchen wir nichts mehr zu tun, als einfach das zu genießen und immer wieder Danke zu sagen. Kein Opfer mehr. Und meine lieben Freunde, Sie haben nichts da verloren. Nichts. Fliehen Sie solchen Irrlehren. Haben Sie verstanden? Ich meine das. Wenn Jesus Christus gestorben ist für die Sünden der ganzen Welt und Sie sind ein Sünder in dieser Welt, dann ist Jesus für Sie gestorben. Und dann hat niemand ein Recht, für Ihre Sünden noch einmal zu opfern. Niemand. Auf dem Thron sitzt Gott im Himmel und kein Mensch, ob er Bischof ist oder Papst oder Priester, was immer er ist. Gott bestimmt, wie wir selig werden werden, nicht Menschen. Das sind Ewigkeitsangelegenheiten. Dieser Dienst geschieht in einem höheren Heiligtum. Drittens, Vers 6 in Kapitel 8. bis Kapitel 9, Vers 22. Das ist schon ein längerer Abschnitt. Innerhalb dieses Abschnittes blieben wir gestern stehen oder vorgestern. Hier geht es darum, dass der Dienst im Rahmen eines besseren Bundes geschieht. Die Bibel spricht von zwei großen Bündnissen. Es gibt noch mehr, aber zwei Bündnisse im Rahmen der Heilsgeschichte. Einen Bund mit dem Volke Israel und einen Bund, den Jesus Christus gegeben hat, seinen Jüngern, und wir haben daran Anteil. Und jetzt ist die Frage, warum ist dieser Bund, der neue, besser denn der alte? Warum ist der besser? Diese Frage beantwortet der Schreiber. Im Rest von Kapitel 8, 6 bis 13, sagt er, dass dieser Bund, den Jesus gestiftet hat, auf besseren Verheißungen oder Zusagen beruht, denn der erste Bund. Das heißt, diese Verheißungen, diese Zusagen, die bringen ans Ziel und machen uns gerecht. Das heißt, bringen uns in eine richtige, angenehme, von Gott vor Gott angenehme Stellung vor ihm. Man kommt an. Die Kluft ist dann überbrückt. Mit dem neuen Bund ist alles geschehen. Es braucht nichts mehr getan zu werden. Dann die ersten 10 Verse in Kapitel 9. Da zeigt der Schreiber, dass dieser Bund besser ist, in dem Sinne, dass er eine bessere Einrichtung hat, eine bessere Institution ist, bessere Gepflogenheiten und Gegenstände hat, also eine Einrichtung. Er tut einen Blick ins Alte Testament und zeigt, dass das nur Vorbereitung war auf das Neue. Das Neue, das Evangelium, ist die rechte Einrichtung. Und dann kommen wir zu den Versen 11 bis 22 und da ist der kleinere Abschnitt oder kürzere, in dem wir stehen blieben. Da sagt der Schreiber, dieser Bund ist besser, weil er eine bessere Vermittlung hat. Eine bessere Vermittlung. Vielleicht finden Sie schwer, zwischen dem einen Punkt und dem anderen zu unterscheiden. Das macht nicht so viel. Versuchen Sie mitzukriegen, was Sie können. Wir waren bei den Versen 11 bis 14 stehen geblieben. Ich hatte zwar bis Ende 14 gelesen, aber ich hatte angekündigt, dass da zu viel drin sei. Ich konnte das nur kurz am Ende des Abends noch überfliegen. Lassen Sie mich jetzt kurz darauf zurückkommen. Er spricht hier über die Art dieser Vermittlung, die besser ist, denn die Vermittlung des alten Bundes. Lassen Sie mich das in Form von Frage und Antwort sagen. Ich habe Wasser. Also wenn jemand da Wasser holt, der braucht nicht zu kommen. Ja, danke. Wer ist der Mittler? Das ist die erste Frage, die in Vers 11 gleich beantwortet wird. Ein herrlicher Vers ist das. Aber nachdem Christus gekommen ist. Und ich sagte Ihnen, Christus heißt der verheißene Messias. Der ist gekommen, er ist da. Der Heiland ist da, heißt es am Weihnachten. Er ist gekommen. Und er ist ein hoher Priester geworden, und zwar ein hoher Priester der verheißenen Dinge. Das Alte Testament im Rahmen des ersten Bundes hatte schon das Neue verheißen. Und dieser hohe Priester verwaltet nun diesen neuen Bund. Er ist der Mittler. Welcher Art ist das Heiligtum oder der Tempel, in dem er diesen großen Dienst leistet? Was ist das für ein Tempel, den wir heute haben? Die Gemeinde kennt keinen sichtbaren Tempel, wie ich das mit Nachdruck schon eben, oder wie ich mit Nachdruck schon darauf hinwies. Das ist ein Missverständnis, dass wir äußerliche Tempel haben müssten. Der Tempel, in dem das Evangelium verwaltet wird und worin gedient wird, ist nicht in dieser Welt. Er ist im Himmel. Da ist der Hohepriester. In jenes Heiligtum ist er hineingegangen. Das ist ein größerer Tempel, sagt er, und ein vollkommenerer. Warum vollkommener? Ich muss Ihnen immer wieder zeigen, dass unsere deutschen Wörter manchmal nicht so gut die griechischen Ausdrücke übersetzen. In diesem Fall hat es mit Ziel zu tun. Sie kennen vielleicht den Ausdruck Telos oder Tele, Telefunken, Telefon, Telegramm und so weiter. Das kann Ende bedeuten. Wir verstehen es meistens im Sinne von fern, ja, Telefon, fern, Sprecher, ja, Fernfunk und so weiter. Television, Fernsicht, wir sehen fern. Spricht eigentlich von Ziel. Und wenn hier das Wort steht vollkommen, dann heißt das, dass wir ans Ziel gekommen sind. Dies ist das Heiligtum, wobei man oder womit man oder in Verbindung mit welchem man ans Ziel kommt. Es gehen Menschen in die Kirche, um irgendetwas zu suchen und zu finden, nicht wahr? Wir wohnten längere Zeit in Holland, vor vielen Jahren schon, 54 bis 55, ein Jahr. Und da wurde uns mitgeteilt, ich habe in solchen Kirchen gepredigt, es wurde uns mitgeteilt, dass Holländer manchmal bis zu dreimal am Sonntag in den Gottesdienst gingen und diese Gottesdienste wurden angeboten. Dreimal am Sonntag Gottesdienst. Und es gab Holländer, die gingen jedes Mal. Warum? Sie waren suchend. Sie wollten gerettet werden. Sie waren reformiert und in dem reformierten Glauben Hollands, da kann es nach ihrer Ausdrucksweise manchmal sehr schwer zugehen. Man unterscheidet zwischen schwacher Theologie leichter Theologie und schwerer Theologie. Die schwere Theologie, das ist die richtige, nach der Meinung von einigen. Und das ist der richtige Calvinismus, ja. Die Vorherbestimmung wird da sehr groß geschrieben. Übrigens, wenn Sie ein bisschen Humor verkraften, zwischendurch, da erzählt man von einem Pfarrer, der hat eine solche schwere Theologie, dass er eines Tages, als er auf die Kanzel ging, durch das Holz fiel. Ja. Natürlich war die Kirche schon etwas älter, aber das hat man so ausgedrückt. Er hatte so eine schwere Theologie, dass er durchplumpste. Von einem anderen Mann erzählte man, dass er mal die Treppe runtergefallen war. Einfach hat irgendwie ausgeglitten oder gestolpert und dann rutschte er die ganze Treppe runter. Als er unten ankam, er war sehr fromm, sehr religiös. Da hat er dem Herrn gedankt. Jetzt ist das vorbei. Das war ja bestimmt, ja, dass er die Treppe runterrollen sollte. Alles ist vorher bestimmt. Ja. Das war jetzt hinter ihm. Und er war dankbar dafür. So können wir manchmal leiden unter falschen Vorstellungen. Nun, Leute suchen oft und deshalb gehen sie in die Kirche. Aber was ist das für eine Kirche, in die man geht, um das zu suchen, was man und das zu finden, was man sucht? Oft wissen die Leute gar nicht, was sie suchen. Sie wissen nur, dass sie nicht haben, was irgendetwas müssten sie haben, aber sie wissen nicht, was. Ich war genauso. Nur bin ich sehr, sehr dankbar meinem Gott, dass mein Suchen sehr früh anfing. Ich weiß, als ich 12 Jahre alt war, war ich in großer Verlegenheit. Ich suchte und suchte und fand nicht. Ich habe meinen Eltern Fragen gestellt. Sie haben versucht zu antworten. Es war mir nicht genug. Wie kommt man zu Gott? Wie kommt man in Verbindung mit Gott? Wie kommt man in einen solchen Zustand, sodass man bei Gott angenehm ist? Und wo immer ich hinging, gingen diese Gedanken mit mir. Ich ging auch in die Kirche. Da hörte ich, dass Jesus Christus jemand war, der vor 2000 Jahren gekreuzigt worden war. Ich sagte mir, 2000 Jahre ist eine lange Zeit. Was hat das mit mir heute zu tun? Ich will heute gerettet werden. Ich konnte das nicht in Verbindung bringen. Was hat das mit mir zu tun, dass jemand vor 2000 Jahren gekreuzigt wurde? Bis ich merkte, dass das für mich war und dass es heute noch galt. Und dann habe ich einfach eines Tages mich niedergekniet. Ich wusste nicht, wie man sich bekehrt. Ich hatte gehört, man müsse sich bekehren. Dann habe ich einfach den Namen des Herrn angerufen. Manchmal sucht man in den Kirchen, aber man kommt nicht ans Ziel. Wissen Sie, wo ich ans Ziel kam? Hinter einem Hühnerstall. Im Schnee, wie in dieser Jahreszeit. Das war mein Tempel. In dem Moment wurde eine Verbindung hergestellt zwischen mir und jenem Heiligtum, das nicht so weit weg ist. Da, wo Jesus hingegangen ist mit der Himmelfahrt, der Ort ist nicht sehr weit weg. Denn Jesus ist in der Tat nicht weit weg. Die zwei Welten, die sichtbare und die unsichtbare, gehen ineinander. In dem Sinne ist das Heiligtum in dieser Welt, aber nicht auf dieser Erde. Kein sichtbares Heiligtum. Aber als ich an jenem Abend spät den Namen des Herrn anrief, dann nahm mich der Heiland Jesus Christus in sein Heiligtum. David betet einmal, O, dass ich bleiben möchte im Hause des Herrn. Da möchte ich sein. Jeden Tag, die ganze Zeit. Er war oft unterwegs auf der Flucht. Aber im Geiste wollte er Gemeinschaft haben, wie in einem Tempel, wie in einer Kirche. Oft bin ich dankbar gewesen, wenn ich auf Reisen war und ich irgendwo beten wollte, dass wenigstens eine katholische Kirche offene Türen hatten. Aber heute, glaube ich, sind die katholischen Kirchen auch schon oft geschlossen. Wahrscheinlich wegen des Vandalismus. Stimmt das? Wie ist es bei Ihnen? Ist noch offen? Gut, gut. Kann man reingehen. Die evangelischen Kirchen sind geschlossen. Die sollten offen sein, meines Erachtens. Menschen sollten reingehen können und dort alleine beten dürfen. Aber man braucht nicht in eine Kirche zu gehen. Irgendwo ist der Tempel Gottes, wenn man Gott suchen will. Irgendwo, und wenn es ein Hühnerstall ist. Irgendwo, wo der Herr ist, und er ist überall zu finden. Jesus Christus ist in ein Heiligtum gegangen, das nicht zu vergleichen ist mit einem irdischen Heiligtum, das sehr prunkvoll aussehen mag. Im Geiste sehen wir diesen Tempel nicht. Aber wir im Glauben dürfen wir dort dem Herrn begegnen und ihn erfahren. Das heißt, seine Vergebung annehmen. Das ist das höhere Heiligtum, in das Jesus Christus hineingegangen ist. Und dann Vers 12, welches ist das Versöhnungsmittel? Nun, heute werden verschiedene Versöhnungsmittel gebraucht. Damals war es das Blut von Kälbern, Opfern verschiedener Art, von Tieren. Das, sagt der Apostel Petrus, genügt nicht. Nur das Blut von Jesus Christus genügt, und er selbst hat sein Blut in dieses Heiligtum gleichsam hineingetragen, und dort ist es angenommen worden. Das bringt uns zum zweiten Teil von Vers 12 und zur nächsten Frage, zur vierten Frage. Wie geschieht diese Versöhnung? Wie geschieht die Versöhnung durch Jesus Christus? Wir haben gesagt, das Mittel ist das Blut. Aber was tut er mit diesem Blut? Der Mittler, heißt es, geht in das Allerheiligste. Vers 12. nicht in das irdische Allerheiligste. Da hat er nichts zu suchen. Der Schreiber sagt, wäre Jesus hier auf Erden, dürfte er nicht Priester sein. Er dürfte nicht in den Tempel gehen, wo die Priester Dienst tun, und schon gar nicht ins Allerheiligste. Er dürfte nur so und so weit gehen. War auch gehorsam. Er ging nur so und so weit. Aber als hoher Priester vor Gott, hoher Priester einer neuen Ordnung, die die alte Ordnung ablöst, als solcher hoher Priester, als echter hoher Priester, der vor Gott gilt und von Gott erwählt war, geht er in das Allerheiligste. Und was ist das Allerheiligste? Das ist die Gegenwart Gottes. Er ist der allerheiligste Gott. Und wie ich schon vorhin sagte, er bestimmt, wie man in seine Gegenwart kommt. Jesus Christus ist der Priester, der zwischen uns und ihm vermittelt. Und Jesus Christus ist der Priester, den Gott erlaubt, in seine Gegenwart zu kommen. Gott bestimmte, welche Priester im Alten Testament ins Allerheiligste einmal im Jahr gehen durften. Aber als die Zeit erfüllt war, sagt die Heilige Schrift, kam Gott selbst in Menschengestalt und er war sein eigener hoher Priester. Zu Gott gehören drei. Sie sind eine Person und doch drei. Ein Geheimnis. Aber wir können sagen mit der Heiligen Schrift, Gott selbst kommt in Menschengestalt und das heißt, Gott ist sein eigener Priester. Gott vermittelt mit sich selbst. Das kann er, weil er eine Mehrzahl ist. Er hat in sich selbst ein Gegenüber. Deshalb gibt es keine andere Religion, die Versöhnung stiften kann. Es gibt keine andere Religion, die einen dreieinigen Gott hat. Keine. Es braucht Gott, um für uns zu sterben, weil alle Menschen Sünder sind und alle sterben, sowieso sterben müssen. Keiner kann als Sündloser für einen anderen sterben und seine Schuld auf sich nehmen. Der Einzige, der übrig geblieben ist, der in Frage kommt, ist Gott selbst. Einen Engel schickt er da nicht. Gott selbst übernimmt diese ungeheure Aufgabe, wird Mensch und kommt und stirbt anstelle von Menschen und versöhnt dann die Menschen mit sich selbst. Und dies ist Jesus Christus. Das ist der große Hohepriester, der Erhabene, auf den der Schreiber will, dass die Leser schauen und dann ihm loyal bleiben. Nicht davon weichen und auf das etwas Minderwertiges schauen, als Mittel zur Versöhnung. Keine andere Religion, sei sie christlicher oder heidnischer Art, kommt hier in Frage. Nur eine Person namens Jesus Christus, kein System. Damit das klar ist, Jesus Christus hat keine Kirche gestiftet. Jesus Christus hat versöhnt mit dem Vater und ruft Menschen, das anzunehmen. Und Menschen, die das tun, gehören zu seiner Familie. Das ist Christentum, nicht eine Kirche. Das ist ein Missverständnis. Mit dem vielen Drum und Dran. Wissen Sie, dieses Evangelium, das ist gute Nachricht, nehmen Sie es an. Dies ist einfach, gar nicht kompliziert, einfach. Es ist alles Gnade, alles umsonst. Jesus Christus ist es, dem es gelungen ist, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Der allerheiligste Gott nimmt sein Opfer an. Und es geschieht in der Tat eine Versöhnung. Etwas, das bis anhin nie geschehen war, nur im Bild. Alle Opfer bis dahin, von hohen Priestern in das Allerheiligste getragen, haben rein nichts ausgerichtet, waren nur ein Bild. Aber als Jesus Christus nach Golgatha gen Himmel fuhr und dort in die Gegenwart Gottes auftauchte, hat Gott sein Opfer auf Golgatha geschehen angenommen. Das ist Evangelium. In Vers 12 wird eine weitere Frage beantwortet in Verbindung mit dieser Frage, wie die Versöhnung geschieht. Und die Frage lautet, die Unterfrage lautet, wann tut er das? Um zu wissen, wie die Versöhnung eigentlich funktioniert, wie sie geschieht, fragen wir, wann tut Jesus dies? Wann tritt er ins Allerheiligste? Warum stelle ich die Frage? Weil ich entdeckt habe, dass die Antwort in diesem Text ist. Dann habe ich das umgekehrt in eine Frage. Und so wissen wir, welche Fragen in der Schrift beantwortet werden. Denn das sind Fragen, die der ein oder andere manchmal stellt. Wann tut Jesus dies? Und wir haben hier die Antwort auf diese Frage, die sehr, sehr wichtig ist für eine ganze Menge von Menschen, die diese Frage, diese Antwort brauchen. Das ist eine zweifache Antwort. Einmal, wenn Sie Ihre Bibel da haben, werden Sie diese Worte wahrscheinlich finden. Ein für alle Mal. Ist das gute Nachricht? Ein für alle Mal. Nie mehr muss geopfert werden. Nie mehr. Einmal und fertig. Hier ist einer, der kann Sünde wegnehmen. Hier ist einer, der wäscht weiß wie Schnee. Der Prophet Jesaja ruft im Namen Gottes, und wenn eure Sünden blutrot sind, sollen sie weiß werden. Kein Zeichen mehr davon. Wie eine Wolke, die verschwindet, verschwinden die Sünden. Ich erzählte Ihnen, ich war mit 12 Jahren zu Jesus gekommen. Ich fand Frieden. Aber die, die Jesus nachfolgen, werden aus eigener Erfahrung bezeugen können, dass dann Schwierigkeiten aufkommen können. Zweifel und so weiter. Das war bei mir auch so. Ich war unterwegs für den Herrn, ich war tätig als junger Mensch und befand mich in einer Gegend, wo das Evangelium hingetragen werden musste. Und dort war ich ein Missionar während des Sommers. Und während dieser Zeit, während ich dort tätig war für Jesus Christus, kamen mir Zweifel an meinem eigenen Heilsstand. Bist du wirklich Christ? Bist du wirklich, was du hier erzählst? Und dann kam ich ins Wanken. Was jetzt? So viel hatte ich gelernt. Wenn man in Zweifel gerät, wenn man meint, man könnte noch nicht in Gnaden bei Gott sein, noch nicht angenommen sein, dann besser zweimal und wirklich fest, als nur einmal und immer in Ungewissheit bleiben, ja? Dann habe ich gesagt, und wenn ich dann nicht wirklich zu Christus kam, dann werde ich es jetzt tun. Und dann habe ich einen Vers gefunden in der Bibel, im Alten Testament, in Jesaja, ich glaube es war 34 oder war es 44, ja, wohl 44, Vers 25, glaube ich, war es. Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke. Und dann sagte ich, Herr, das ist für mich, das nehme ich in Anspruch. Fertig. Nackter Glaube. Du sagst es, ich nehme es an. Du tilgst meine Sünde wie eine Wolke, wie der Nebel vertilgt wird. Einfach verschwindet, wenn die Sonne kommt. Dann hatte ich Ruhe. Das hat natürlich oft mit dem Feind zu tun, der will uns da etwas einjagen und Furcht einjagen. Aber Gottes Wort kann solche Zweifel verscheuchen. Das Wort Gottes hat die Antwort. Ein für allemal hat es getan. Jesus Christus hat ein Opfer gebracht, das wirklich Sünde wegnimmt. Und dann ist noch ein Wort in diesem selben Vers, in Vers 12, ganz am Schluss, das auch von einer Zeitangabe spricht, das heißt, wann Christus versöhnt hat. Im Rahmen der Zeit wird hier eine Frage beantwortet. Wie sieht das aus, zeitlich? Nachdem er eine Erlösung erfunden hatte. das heißt zu Wege gebracht hatte. Jesus Christus hat ein für allemal eine Erlösung zu Wege gebracht. Was ist eine Erlösung? Ist das ein Wort, das Sie schon mal gehört haben? Wenn Sie einige Mal in der Kirche gewesen sind, hoffe ich, haben Sie es gehört. Wenn Sie unter Christen aufgewachsen sind, dann glaube ich, müssen Sie irgendwo mal das Wort Erlösung gehört haben. Aber es ist ein Wort, das man oft hören kann. Aber wenn man jetzt fragen sollte, was bedeutet das? Ich weiß nicht, wie viele Antworten wir bekämen. Lassen Sie mich zurückgehen. Erlösung ist ein deutsches Wort, das wieder einen Begriff übersetzt aus der damaligen Zeit. Und in jener Zeit hat das mit Kaufen zu tun. Und zwar mit Loskaufen. Wie wenn man einen Sklaven loskauft. Man zahlt Geld dafür und dann ist der Sklave frei. Das soll es gegeben haben während der amerikanischen Sklaverei. Da ist ein reicher Mann, ein gütiger Mann, dem tun die Sklaven auf dem Markt leid. Und dann geht er mal auf den Markt und kauft sich so einen Sklaven, beziehungsweise einen Mann oder eine Frau, und lässt ihn bringen. Und dann lässt er ihn frei. Du darfst gehen. Natürlich will so ein Sklave dann so einem Menschen dienen. Das ist klar. Für so einen Menschen lässt es sich gern leben. Aber er ist frei. Jesus Christus hat den Preis gezahlt. Und in dieser Verbindung stellt man dann oft einige Fragen. Was ist das für ein Preis? Wem wurde er bezahlt? Und wie sieht das aus? Und so weiter. Solche Fragen brauchen wir gar nicht zu stellen. Diese Bilder haben ihre Grenzen. Die müssen nicht in jenem Einzelteil da nun ausgewertet werden. Es geht um Folgendes. Gott hatte gesagt im Garten Eden, an dem Tage, wo du von diesem Baum issest, wirst du sterben. Das war nicht einfach eine Drohung, das war eine einfache Information, eine Tatsache. Denn Ungehorsam trennt von Gott, und das wusste Gott. Er wollte aber Gemeinschaft mit dem Menschen. Und er sagte ihm an, pass auf, wenn du ungehorsam bist, dann verlierst du die Gemeinschaft mit mir, und das will ich nicht. Das ist Tod, etwas kommt hier dazwischen, das ist Tod. Wie wenn Ehebruch begangen wird, dann ist die Ehe gleichsam tot. Nicht, als ob da nicht wieder Leben hineinkommen könnte. Aber etwas stirbt da. Und in diesem Fall etwas sehr Echtes. Das wusste Gott. Aber Adam und Eva haben dennoch gegessen. Und seitdem sind wir für Gott tot. Wir sind Sklaven der Sünde geworden. Sklaven Satans. Rebellen gegen Gott. Das ist das Wesen des Menschen. Er ist im Wesen jemand, der mit dem Rücken zu ihm hin geboren ist und wie ein Rebell aufwächst, zeigt sich in jedem kleinen Kind. Jedes ihrer Kinder ist ein Rebell, genau wie Sie. Das sitzt tief in uns. Es ist genauso, wie Jesus in einem Gleichnis sagt, in einer Geschichte, die er erzählte. Da heißt es von einem Volk oder in einem Land, von ihrem König, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. So sagt man zu Jesus. Wir wollen nicht, dass Jesus über uns herrscht. Jesus, weg mit ihm. Ich will nichts von ihm hören. Das ist das Wesen des Menschen. Wir sind Sklaven Satans geworden, Feinde Gottes. Und Gott hat die Strafe angekündigt. Aber jetzt will er uns wieder zurückhaben in seine Gemeinschaft. Und er hat auch den Tod angekündigt. Nun übernimmt Gott eine Sprache, die wir sehr gut kennen. Das ist die Geschäftssprache, die finanzielle Sprache. Und er sagt, das ist wie ein Preis, der gezahlt wird. Dafür gibt es Beispiele im Alten Testament aus der Sklaverei. Oder es gibt auch Beispiele aus dem Opfergebiet. Zum Beispiel mussten die Israeliten gewisses aus ihrer Tierwelt, Esel und so weiter, bringen. Ja? Manchmal musste das Genick gebrochen werden, manchmal konnte freigekauft werden und so weiter. Da waren schon Bilder von dem Heil, das kommen sollte durch Jesus Christus. Wenn jetzt Jesus Christus sein Leben gibt anstelle von Herbert Janssen, dann ist Gott gegenüber ein Preis gezahlt werden. Das heißt, das, was Gott gefordert hat, ist nun eingetreten. Ich muss sterben. Ich habe die Todesstrafe verdient. Ich habe gegen Gott rebelliert. Und nun kommt Jesus Christus und stirbt meinen Tod an meiner Stelle. Er nimmt ihn auf sich. Das ist der Preis. Sein Blut wird mit einem Preis verglichen. Nicht an Satan. Gott hatte den Tod gefordert. In Jesaja heißt es, dass der Zorn Gottes auf ihn fiel. Jesus Christus hat diesen Zorn auf sich genommen. Die ganze Wucht des Zornes Gottes ist auf Jesus gefallen. Früher, ich hatte Ihnen erzählt, dass ich als junger Mann, als Missionar in den Norden unseres Landes ging. Und dann habe ich bei den Kindern das manchmal so gemacht. Ich hatte einen Tisch und in diesem Tisch war eine Schublade. Und vorher hatte ich in dieser Schublade eine Blechbüchse hineingetan. Und die Schublade hatte ich etwas auf, sodass ich schnell reinlangen konnte. Blitzschnell. Und dann hatte ich ein Ei und einen Hammer. Das interessiert die Kinder schon mächtig. Was wird jetzt mit einem Ei und einem Hammer gemacht? Das Ei am besten gekocht, sodass etwas solide ist. Dann habe ich gesagt, ich möchte einmal dieses Ei mit einem von uns vergleichen. Und dann habe ich erzählt, dass wir Menschen gegen Gott gesündigt haben. Und wir haben die Strafe Gottes, den Zorn Gottes verdient. Und dann habe ich den Hammer gehoben und habe gesagt, dieser Hammer stellt nun den Zorn Gottes dar. Und dieser Zorn, heißt es im Johannesevangelium, der hängt über uns. Und jeden Moment kann der Zorn Gottes runterkommen. Und dann habe ich die Bewegung gemacht. Aber die eine Hand war schon bei der Blechbüchse. Und als der Hammer runterkam, bevor er aufs Ei kam, kam die Blechbüchse darüber und da hat es natürlich mächtig geknallt. Und da habe ich gesagt, die Blechbüchse ist ein Bild, ein Beispiel von Jesus, der in die Bresche gesprungen ist und hat die Wucht des Zornes Gottes auf sich genommen. Nun sind wir frei. Man nimmt die Blechbüchse weg, das Ei immer noch intakt, hoffentlich. Ja. Aber bei Jesus ist das so. Wir werden wirklich gerettet. Er hat die ganze Wucht auf sich genommen. Er nimmt den Zorn Gottes auf sich, nachdem er von alleine eine ewige Erlösung erfunden hatte, einen Loskauf. Das heißt, er gibt sein Leben, sein Blut als Lösegeld für uns. Und dies ist eine Erlösung, die ewig ist, weil sie ewiglich gültig ist. Es gibt kein anderes Opfer, das mehr tun könnte als sein Opfer. Stellen Sie sich einmal vor, Jesus Christus hat am Kreuz, als er von Gott getrennt war, eine ewige Hölle für sämtliche Bewohner dieser Welt zu allen Zeiten getragen in seiner eigenen Person. Das können Sie nie fassen und ich auch nicht. Ich habe es vielleicht hier schon einmal erzählt von Luther, wie er meditiert. Stimmt das? Er zieht sich zurück, meditiert über Golgatha. Wenn ich mich irre, will man ihm das Essen bringen, aber er lehnt ab. Stundenlang denkt er nach über Golgatha, bis es aus ihm heraus gezogen wird gleichsam. Gott am Kreuz. Gott von Gott verlassen. Wer kann das fassen? Keiner von uns. Um eine ewige Erlösung zu erfinden. Es brauchte Gott, um seine Heiligkeit, die absolut ist, in Verbindung zu bringen mit seiner Liebe, die außergewöhnlich mächtig ist. Gott hat einen Weg erfunden, auf dem er heilig bleiben konnte und die Sünde strafen musste, wie er wusste, dass er es tun musste. Und seine Liebe blieb intakt. Das ist Golgatha. Heiligkeit, absolute Heiligkeit. Und Liebe, absolute Liebe. Kein Abstrich. Das ist Golgatha. Jesus Christus hat eine Erlösung, einen Loskauf erfunden. Für uns. Und diese Erlösung ist eine ewige Erlösung. Da passen Sie rein mit Ihrer Not. Alle Ihre Sünden passen da rein. Sie sind bereits losgekauft. Frage ist, ob Sie das annehmen wollen. Es wird nicht, Sie werden nicht vergewaltigt. Nachdem er, und dann heißt es im Grundtext, das steht vielleicht nicht in Ihrer Übersetzung, im Grundtext steht da etwas angedeutet in einer Formulierung von alleine, von sich aus. Jesus Christus war ganz allein am Kreuz. Die zwei Verbrecher haben ihm nicht geholfen. Die zwei Kreuze dienten nicht dazu, um ihn uns zu unterstützen. Jesus Christus war alleine am Kreuz. Verlassen von seinem Volk, verlassen von den Heiden, verlassen von seinen engsten Freunden, verlassen von seiner Familie. Die standen vielleicht da, die Mutter hat geweint, das ist klar, aber sie kann ihm nicht helfen. Er ist alleine. Er schwebt zwischen Himmel und Erde. Die Erde will ihn nicht und der Himmel zieht sich zurück, sodass er ausruft, mein Gott, nicht mehr Vater, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er wusste es, aber er ging in die Nacht, die für ihn jetzt ganz real war. In diese Nacht, in diese ewige Nacht ist er hineingegangen, alleine, ohne Hilfe. Hat dann aber eine Erlösung erfunden. Der Feind hat wohl gedacht, jetzt habe ich ihn in meiner Höhle. Aber dort, wo der Feind am stärksten war, im Bereich des Todes, da hat Jesus die Ketten des Todes abgeworfen. Und ist aus dem Grabe hervormarschiert wie ein Sieger, als Sieger. Und konnte jetzt zu seinen Jüngern kommen und sagen, hier, der Rest seines Körpers war vollkommen ein Auferstehungskörper. Aber hier und hier an der Seite und an den Füßen waren Nägelmale, eine Speermale, eine Speerwunde hier. Die behält er in alle Ewigkeit. Unsere Wunden werden dort nicht mehr zu sehen sein, weil er verwundet wurde. Die Kennzeichen seines Einsatzes an unserer Stelle am Kreuz, die bleiben in aller Ewigkeit als Erinnerung. Aber er hat es ganz alleine getan. Das zeigt, welche Not er durchging, aber es zeigt auch seine Kraft. Nur Gott konnte das tun. Nur Gott. Aber verstehen Sie jetzt, dass das eine Erlösung ist, die trägt? Verstehen Sie jetzt, dass das ein Erlöser ist, auf den Sie alle Ihre Not und Ihre Sünden werfen können? Verstehen Sie jetzt, dass er mit offenen Armen kommt und sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig seid und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Nicht erquicken steht dort. Da steht ganz gut Deutsch, ich werde euch Ruhe geben. Er wird es tun. Er kann es tun. Das Gewissen, sagt der Hebräerschreiber, ist entlastet. Weg ist die Schuld, das Schuldbewusstsein. Er hat eine ewige Erlösung erfunden. Aber, noch die letzte Frage. Was ist jetzt die Wirkung dieser Versöhnung? Ich habe versucht zu schildern anhand von Vers 12, wie die Versöhnung aussieht. Vers 12 ist ein sehr reichhaltiger Vers, das haben Sie schon gemerkt. Aber jetzt kommen die Verse 13 und 14 und die sind schwer von Inhalt, jetzt für uns. Vers 12 betraf Jesus, sein Blut, seinen Einsatz. Vers 13 und 14 gelten mir und Ihnen. Was ist die Wirkung der Versöhnung dieses großen und erhabenen Mittlers, dieses hohen Priesters? In Vers 13 und Anfang von Vers 14 gebraucht er ein Argument. Er greift zurück auf das Alte Testament und stellt ein Gegenüber auf. Er sagt in Vers 13, Wenn das Blut von Bullen und Ziegen und die Asche eines Rinds, er denkt wohl an den Versöhnungstag, wenn solches Blut, wenn es auf Verunreinigte gesprengt wird, zur Reinigkeit des Fleisches heiligt. Was heißt das? Das Wort heilig hat heute nicht mehr in unserem christlichen Ohr denselben Klang, den es in den Ohren dieser ersten Leser hatte. Deshalb müssen wir wieder übersetzen. Wir haben zwar das deutsche Wort heilig, aber es vermittelt nicht das, was das griechische Wort bzw. das dahinter noch stehende hebräische Wort jenen Lesern vermittelt hat. Der Klang ist nicht derselbe. Was ist der Klang? Vielleicht fragen Sie, warum nicht ein anderes Wort gebrauchen. Ich weiß nicht welches. Manchmal ist das einfach so. Wir gebrauchen zwar eine nächstliegende Vokabel und überstellen das hin und übersetzen, aber es muss die Verkündigung dahin dann kommen und noch einmal übersetzen. Ja? Noch einmal deutlich machen, was es da für eine Bewandtnis ist. Also heilig. Was ist heilig? Nicht sündlos. Heilig ist ein Beziehungswort. Denken Sie an Besitz. Wussten Sie, dass die Stühle, auf denen Sie sitzen, heilig sind? Nicht, weil Sepp da sie irgendwie durch eine Zeremonie geheiligt hätte. Nee. Und denken Sie jetzt gar nicht, dass Kraft dessen irgendwo im Geist ein Heiligenschein über Ihnen da schwebt. Nicht deswegen. Warum sind die Stühle heilig? weil sie den Zweck erfüllen, wozu sie geschaffen wurden. Sie würden nie das Wort heilig dafür gebrauchen, würden Sie? Nein. Wissen Sie, manche von diesen Wörtern sind viel alltäglicher und praktischer, als wir meinen. In der Bibel ist nicht so ein großer Abstand zwischen dem Heiligen und dem Säkularen. Ja. Die Begriffe werden aus dem Alltag geholt, damit die Leute das verstehen. Heilig heißt, dass der Zweck nun erfüllt ist, zu dem etwas gedacht war. Oder ein anderes Beispiel. Da hat eine Frau in Israel in jener Zeit gehört, Mose hat vor, ein Zelt zu bauen. Und dieses Zelt soll eine Art Kirche sein, ein Tempel, worin man anbetet. Und da wird jetzt allerlei Felle brauchen. Und sie wollen ein großes Becken bauen. Und das soll nun aus einem Metall gebaut werden, das ähnlich wie unser Messing vielleicht ist. Und dann sagen sich die Frauen, und diese Frau sagt sich aus, ich habe einen Spiegel. Der ist aus Messing. Nicht Glasspiegel haben sie, sondern metallene Spiegel. Den könnte ich geben. Jetzt wechselt dieser Messingspiegel den Besitzer. Sie gehört ihm. Aber sie und viele Frauen gehen aus ihren Zelten und gehen zu Mose und sagen, hier ist mein Spiegel. Den darfst du haben und schmelzen und dann daraus dieses Becken bauen. Und dann werden die dahin geworfen. Das ist immer noch derselbe Spiegel. Er ist nicht sauberer. Er ist nicht reiner. Er ist nicht religiöser. Er liegt da genau, wie er zu Hause war. Vielleicht noch etwas verkratzter, weil er hingeworfen wurde. Aber der Spiegel hat jetzt den Besitzer gewechselt. Wem gehörte er vorher? Der Frau. Sie konnte tun mit dem, was sie wollte. Sie konnte den im Zelt lassen. Aber jetzt hat sie den abgegeben an Gott. Und die Männer, die für Gott da arbeiten, die nehmen diese Spiegel und die werden eingeschmolzen und dann wird aus diesem Metall, aus diesem Guss, ein Becken gebaut. Als dieses Metall den Besitzer wechselte, wurde es einem neuen Besitzer heilig. Das heißt, dieses Metall, dieser Spiegel, diente jetzt den neuen Absichten. Er war vorher dieser Frau heilig gewesen. Er diente den Zwecken dem Zweck, zu dem er geschaffen wurde. Dieser Frau. Er war der Frau heilig, zugeordnet. Sie hat ihn abgegeben und jetzt war er der Frau. Entschuldigung, jetzt war er Gott heilig. Und als er geschmolzen wurde und umgewandelt wurde, war er immer noch Metall. Aber er gehörte jetzt Gott und seinen Zwecken. Und dann gab es Opfer. Der Vater in Israel, der Mann, hat vielleicht einen Vogel, eine Taube, Turteltaube. Vielleicht ist er wohlhabend und hat einen Ochsen. Vielleicht nur eine Ziege, ein Schaf. Was immer es ist, er darf es bringen. Es war bis dahin ihm heilig. Es gehörte ihm und diente seinen Zwecken. Jetzt bringt er ein solches Tier und gibt es Gott. Und jetzt ist es Gott zugeordnet und dient den Zwecken Gottes, sprich dem Opfer. Und es ist in dem Sinne jetzt heilig. Und jetzt sagt der Schreiber, wenn das Blut von so einem Tier das Opfer heiligt, das heißt, es ist ein Zeichen davon, dass Gott es annimmt, wie viel mehr wird nicht das Blut von Jesus Christus uns zu Gottes Eigentum machen? Und wird er nicht dieses Blut annehmen und mich annehmen durch das Blut? Wenn Gott das Blut von Jesus Christus angenommen hat, das Jesus für mich fließen ließ, als Kaufpreis gleichsam im übertragenen Sinne, dann bin ich für Gott erkauft. Und Kraft dieses Blutes nimmt er mich als sein Eigentum an. Er sagt, wenn das beim Tier schon so war, wenn das irdische Blut, das Tierenblut schon seinen Zweck in diesem Rahmen erfüllte, wie viel mehr wird nicht das Blut diesen großen Zweck, den letzten Zweck erfüllen? Das ist das Argument, das er hier gebraucht. Wir verstehen es nicht, ich muss es versuchen, Ihnen zu erklären. Die Randangaben sind nicht so wichtig. Ich hoffe, was Sie mitkriegen, ist das Heiligen, heißt zuordnen. Und in diesem Fall Gott zuordnen. Und nun gehöre ich ihm. Und zwar Kraft des Blutes von Jesus Christus, das er gegeben hat als Kaufpreis. Noch einmal, wie Vers 14, wie viel mehr wird das Blut Christi, des Messias, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott opferte, euer Gewissen reinigen von toten Werken, zu leisten Dienst dem lebenden Gott. Das Argument ist nicht zu Ende. Er hat ein negatives Argument gebraucht vom Alten Testament. Wenn das, dann doch dies. Was ist dieses? Was ist dieses Blut, das angenommen wird an meiner Statt? Er sagt, er hat, das stellt ein Opfer dar. Jesus Christus hat sich selbst geopfert oder sich selbst dargebracht. Wem? Er hat sich Gott dargebracht. Wenn Gott ihn aber geschickt hat, wenn es Gottes Wille war, dass er gehe, und wenn Jesus immer den Willen Gottes tut, und wenn es der Wille Gottes war, dass er für mich sterben sollte, und wenn Gott es ist, der ihn aus dem Grabe holt, warum soll Gott ihn dann nicht annehmen? Und wenn Gott ihn annimmt an meiner Statt, dann bin ich angenommen. Können Sie Ja dazu sagen? Wenn Sie Ja gesagt haben, dann bleiben Sie dabei. Das will der Hebräerschreiber sagen. Geh nicht weg, lass nicht etwas anderes dich dann bannen. Wie die Lichter am Weihnachtsbaum für kleine Kinder. Das ist doch nicht die letzte Realität. Dies ist die letzte Realität. Ein lebendiger, ewiger, allerheiligster Gott hat seinen Sohn sich selbst geschickt und der hat sein Blut gegeben als Kaufpreis für mich. Wird das nicht genügen? Soll Gott da überhaupt zurückhalten und sagen, nein? Dann müsste er sich selbst verleugnen. Seinetwegen nimmt er mich an. Das war alles von ihm so geplant. Und dieses tut er durch den ewigen Geist. Jetzt bringt er noch den Dritten im Bund hinein. Denn Gott ist drei. Gott, der Vater, hat ihn geschickt. Im nächsten Kapitel heißt es, Jesus sagt zum Vater, siehe, kannst dir merken, ich gehe, deinen Willen zu tun. Es ist der Wille des Vaters. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte. Der Sohn ist der Mittlere. Der ist der Hohepriester, der gibt sich selbst. Kein anderes Opfer, er selbst ist das Opfer auf dem Altar Gottes auf Golgatha. Und der Geist ist es, den Gott dem Sohne zugesellt hat, der ihn in diesem Tal des Tränens hier auf der Erde immer begleitet hat, von Anfang an, seit der Geburt. Er wurde ja durch den Geist geboren von der Jungfrau Maria. Er spricht davon, dass er Gott war. Der Geist hat ihn die ganze Zeit begleitet. Denn Jesus hatte sich freiwilligerweise vollkommen abhängig gemacht von den anderen Zweien in der Gottheit. Er war Mensch, schwach, freiwilligerweise. Und der Geist hat ihn die ganze Zeit begleitet. auf Golgatha hinauf, aufs Kreuz hinauf. Jesus opfert sich von Geburt bis Golgatha durch den Geist. Und der Schreiber sagt, wenn der Heilige Geist auch noch dabei war, das ist alles, was Gott ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Warum soll dann nicht aufgrund dieses Blutes mein Gewissen gereinigt werden? Wovon? Von toten Werken. Wissen Sie, was tote Werke sind? Tote Werke sind gute Werke, die nichts bringen. Gute Werke, die rein nichts ausrichten. Die sind tot wie Stahl. Alles, was Herbert Janssen tun könnte, ist tot. Es mag so gut sein, wie es will. Im Gegenteil, es ist ein Zeichen meiner Auflehnung gegen Gott, ein Zeichen meines schlechten Gewissens. Und ich muss gereinigt werden, nicht nur von bösen Werken, sondern ich muss gereinigt werden von guten Werken. Ich muss gereinigt werden von meiner ganzen Rebellion gegen Gott. Aber dieses Blut von seinem Sohn, der nie rebellisch war, der sich ganz seinem Vater hingab und sagte, ich tu deinen Willen. Und durch den Geist hat er sich aufgeopfert. Dieses Blut reinigt mein Gewissen. Wozu? Nicht damit ich mich jetzt in den Sessel setze und die Daumen umeinander drehe und sage, Halleluja, welch Glück ist es, erlöst zu sein. Das soll ich tun. Nicht die Daumen umeinander drehen. Das darf ich, wenn ich will. Ich soll Halleluja rufen. Ich soll singen, welch Glück ist, erlöst zu sein. Aber ich soll nicht nur das tun. Wie der Sklave, Mann oder Frau oder Kind, der vom Markt geholt wird und dann frei gestellt wird, frei gekauft wird, jetzt sich dem Neuen, diesem Freikaufenden zu Füßen wirft und sagt, dir möchte ich dienen. So erwartet der Hebräerschreiber, dass jemand, der durch das Blut von Jesus Christus erkauft wurde, jetzt dem lebendigen Gott Dienst leistet. Dazu wurden wir geschaffen, um Gott zu dienen. Aber wir wollten ja weglaufen wie Jona. Das Blut Jesu Christi reinigt zum Dienst. Und dieser Dienst ist ein lebendiger Dienst. Dieser Dienst ist für einen lebenden Gott, keinen toten Gott. Meine lieben Freunde, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ist das Evangelium? Ich höre nichts. Ja. Das Ja war in Ihrem Herzen. Das ist Evangelium, das ist gute Nachricht. Das ist Gnade. Es ist alles getan. Jesus hat nicht nur noch ein Wort gesagt am Kreuz, als er ausrief, es ist vollbracht, es ist fertig. Und jetzt können wir die Botschaft schon aus dem Alten Testament noch einmal hören wie ein Echo. Da schreit, ruft der Jesaja wie auf einem Marktplatz. Warum gebt ihr da alle Geld aus für etwas, das gar nicht den Durst stillt oder sättigt? Kommt her zu mir, zu meinem Gestell hier, ja, hier im Marktplatz. Wie? Marktstand, ja. Hier könnt ihr etwas umsonst haben und das stillt euren Durst. Kommt doch her, so ruft Gott. Komm. Und noch einmal möchte ich sagen, was ich am Anfang sagte. Das bleibt so, meine lieben Freunde. Das bleibt so. Sie kommen. Und es ist einfach Gnade und es bleibt Gnade. Und sie nehmen nur Gnade um Gnade um Gnade um Gnade um Gnaden, Gnade aus seiner Fülle. Und wenn Tausende und Millionen von Menschen aus Dankbarkeit Gnade genommen haben, ist das Reservoir noch gar nicht angetastet. Das ist ein See, ein Meer von Gnade. Ein Pfarrer hat das einmal so ausgedrückt. In Epheser 3 steht geschrieben, dass Christen gefüllt werden sollen in die Fülle Gottes. Das ist schlechtes Deutsch, ich weiß. Aber so drückt sich der Grieche aus und ein Pfarrer hat gesagt einmal in einer Rundfunkansprache, so ist das. Aber ich will das deutlich machen, sagt er. Nimm eine Tasse und wirf sie in den Ozean. Und dann ist die Tasse in den Ozean gefüllt. Haben Sie kapiert? Dann wollen wir beten. O Herr, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der es wirklich meint, wenn er sagt, ich liebe dich und ich möchte dich gern bei mir haben. Herr, das ist so schwer für uns zu verstehen. Wir sind so gefüllt von Angst und meinen, du würdest mit einem Knüppel hinter uns her sein. Aber Herr, du willst wirklich, dass wir glauben, dass du uns liebst und annehmen willst. Und du hast so viel für uns getan. Vergib, Herr, dass wir es doch so selbstverständlich genommen haben und wie eine alte Botschaft betrachtet haben, während es doch eine neue Botschaft ist und eine frische, eine gute Nachricht. Ich bitte dich, Herr, wo sie noch nicht eingedrungen ist, in das Innerste und noch nicht das Innere erfasst und ergriffen hat, da bitte ich, Herr, dass dein Heiliger Geist, dein Wort, deine Botschaft, diese gute Nachricht dort hineintragen möchte und jeden Menschen hier erfassen möchte und nicht wieder loslassen möchte. Amen.